freut mich sehr, unter euch zu sein, diese Woche. Die Männerfreizeit hat meinen Weg sehr geprägt. Seit 20 Jahren habe ich hier Kontakte, Beziehungen gepflegt zu vielen von euch und es ist schön, euch von dieser Seite zu sehen. Aber ich darf den Augenblick nicht so genießen. Ich habe ja einen Auftrag, eine Aufgabe und ich möchte mich jetzt dieser Aufgabe widmen. Weh wie Weg. Es hat sehr viele Hinweise auf Wege in der Bibel. Hinweise auf Wege im buchstäblichen Sinn und auch Hinweise auf Wege im übertragenen Sinn. Es ist Rede vom schmalen Weg, der zum Leben führt. Oder der Glaube wird der Weg genannt. Das ganze Glaubensleben wird auch Wandel genannt. Jesus selber wird der Weg genannt. Er ist der Weg. Im 17. Jahrhundert hat ein gewisser John Bunyan eine Allegorie über das Glaubensleben geschrieben. Dieses Buch heißt Pilgerreise oder auf Englisch Pilgrim's Progress. Ein sehr bekanntes Buch. Darin hat er das Glaubensleben als Weg beschrieben, als Weg zu einem Ziel. Und es ist die Geschichte von einem gewissen Christ, der allerlei Begegnungen macht. Er begegnet jemand, der stur heißt, jemand, der willig heißt und jeweils Leute, die gewisse Eigenschaften haben. Und dieser Weg führt durch allerlei Orte. Es gibt ein Tal der Demütigung, es gibt einen Markt der Eitelkeiten, es gibt eine gefährliche Silbergrube und so weiter und so weiter. Das Buch ist sehr empfehlenswert. Ich habe mir überlegt, ob ich einen Vortrag im Stil der Pilgerreise machen sollte, aber ich habe mir überlegt am Schluss, nein, es fehlt mir eine klare biblische Struktur. So habe ich mich entschieden, das Thema Weh wie Weg mit dem Inbegriff des Weges für das Volk Israel in Verbindung zu bringen. Es geht um die Wüstenwanderung. Also diese Verbindung ist nicht von mir. Es ist eine Verbindung, die Paulus im 1. Korintherbrief macht. Er vergleicht unseren Glaubensweg mit der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ja, versuchen wir uns in die Stelle eines Mitgliedes dieses Volkes zu versetzen. Du bist 15 Jahre alt, wenn die Wüstenwanderung beginnt. Dann entsprechend, wenn du alles überlebt hast, 55 Jahre alt, wenn du ankommst. Und dazu oder dazwischen hast du einen Weg bestritten. Dieser Weg beginnt mit dem Überqueren des Schilfmeeres oder des Roten Meeres, Größenordnung 1490 vor Christus. Und dieser Weg endet mit dem Durchqueren des Jordanflusses unter Josua, Größenordnung 1450 vor Christus. Dieser Weg war von Anfang an bekannt. Das Ziel war bekannt. Schon bei der Berufung Josuas hat Gott, bei der Berufung Moses hat Gott dem Mose bekannt gegeben, wohin der Weg führen wird. Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 6, Verse 6 bis 8, erfahren wir, da spricht Gott zu Mose: Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeitern der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben will, und ich werde es euch zum Besitz geben, ich der Herr. Das Ziel war klar, das war das verheißene Land, das Land Kanaan. Und Paulus beschreibt oder vergleicht diese Wüstenwanderung mit dem Glaubensweg der Gemeinde. Natürlich sind heute unsere Umstände ganz anders als zur Zeit der Wüstenwanderung und auch anders als zur Zeit von Paulus. Aber der Vergleich ist zeitlos. Es ist ein Vergleich eines geistlichen Weges, den da Paulus macht. Und was er zuerst betont, ist, dass die Ausgangslage in der Gemeinde, die Ausgangslage unseres geistlichen Weges, ganz ähnlich ist mit der Ausgangslage des Volkes Israel am Anfang der Wüstenwanderung. Und ich möchte dazu aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 1 bis 12 vorlesen. Da schreibt Paulus an die Christen in Korinth, aber auch an uns alle: Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht: Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, seht zu, dass er nicht falle. Die Ausgangslage des Volkes Israel ist ähnlich mit unserer Ausgangslage im Glauben. Alle im Volk waren unter der Wolke. In der Wüstenwanderung, diese Wolke stellte die Anwesenheit, die Führung Gottes dar. Am Tag gab es eine Wolke, die das Volk führte, und in der Nacht eine Feuersäule. Und heute haben wir auch eine Führung und eine Anwesenheit. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt und wirkt und der in diesem Sinn eine ähnliche Funktion hat wie die Wolke oder die Feuersäule während der Wüstenwanderung. Alle sind durch das Meer hindurchgegangen. Ja, das Durchqueren des Schilfmeeres oder des Roten Meeres, das war für das Volk der Anfang der Wüstenwanderung. Das war der Auszug aus Ägypten. Und heute sind wir auch ausgezogen aus dem Gesetz oder aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Wir sind unterwegs. Alle sind in der Wolke und im Meer auf Mose getauft worden. Ja, das Volk wurde unter die Obhut, unter die Führung Mose gesetzt. Und heute sind wir natürlich auf Christus getauft worden. Alle aßen dieselbe geistliche Speise. Ja, in der Wüstenwanderung gab's Manna zu essen. Das war die Speise, die Gott seinem Volk gab, als Wunder. Und für uns heute gilt Jesus als Brot des Lebens, wie wir im Johannes Evangelium Kapitel 6 lesen. Alle tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Dieser Felsen ist oder war der Christus in der Wüstenwanderung. Und heute haben wir auch lebendiges Wasser zu trinken. Dieses Wasser, das Jesus der samaritischen Frau am Brunnen Jakobs versprochen hatte. Und das können wir auf den Heiligen Geist oder die Wirkung des Heiligen Geistes deuten. Alle Menschen im Volk Israel am Anfang der Wüstenwanderung hatten diese Ausgangslage. Das will Paulus betonen. Alle hatten diese Dinge und sind ausgezogen für einen langen Weg. Natürlich sind Kinder nachher auch während der Wüstenwanderung geboren worden. Aber das ist nicht der Punkt. Was Paulus sagen will, ist, das ganze Volk ist ausgezogen zu einem Weg. Und dieser Weg hatte auch ein klares Ziel, das vorgegeben worden ist. Und er vergleicht unsere Situation in einem Glaubensweg mit dem buchstäblichen Weg der Wüstenwanderung. Aber Paulus, wie wir gelesen haben, macht nicht nur einen Vergleich zwischen uns und der Wüstenwanderung im Sinne eines Weges, einer Strecke, er warnt auch. Und es fällt auf, dass er vor 5 Sünden warnt. Man kann sich fragen, wieso redet Paulus über diese 5 Sünden? Hat es keine anderen Sünden während der Wüstenwanderung? Doch, es ist die Rede zum Beispiel von jemand, der Holz gesammelt hat und hingerichtet worden ist, weil er nicht durfte am Sabbat Holz sammeln. Aber diese 5 Sünden, die uns da erwähnt sind, die haben eine besondere Bedeutung. Die haben nämlich alle etwas Gemeinsames. Die beziehen sich auf den Weg. Oder anders gesagt, die Menschen, die diese Sünden getan haben, haben ihrem Weg ein Ende gesetzt, sozusagen. Sie wurden von Gott auch als Sünder hingerichtet, hingestreckt in der Wüste, wie es heißt. Aber diese Sünden, die sie getan haben, haben sie abgehalten vom Ziel. Und ich möchte diese Sünden jetzt anschauen mit euch und schauen, inwieweit wir heute in unserem Weg möglicherweise in Gefahr sind, gehindert zu werden, ans Ziel zu kommen. Die erste Sünde, wovon Paulus redet, es geht um ein Gierigsein. Die waren nach Bösem gierig. Das tönt sehr allgemein. Man kann sich fragen, ja, inwieweit waren die Menschen oder gewisse Menschen während der Wüstenwanderung gierig? Nach was? Aber man kann feststellen, dieser Ausdruck bezieht sich ganz genau auf ein Ereignis in der Wüstenwanderung, nämlich viele im Volk waren gierig nach Fleisch. Stellt euch mal vor, ich habe gesagt, ihr seid 15 Jahre alt beim Auszug aus Ägypten. Jetzt 2 Wochen oder Monate oder wie auch immer danach, erinnert ihr euch an das Leben in Ägypten? Und was denkt ihr? Ihr habt den feinen Geruch in der Nase, Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebel, Knoblauch. Und nur Manna habt ihr jeden Tag und keine Freude mehr daran. Und dieser Geruch hat euch gerufen nach Ägypten. Das ist die Sünde, die Paulus hier anspricht, dieses gierig nach Fleisch. Und die Konsequenz davon war, Gott hat eine große Plage über das Volk kommen lassen. Und diese Menschen, die gierig waren, sind gestorben. Und für sie, für diese Sünder, war der Weg fertig. Sie kamen nicht ans Ziel. Und heute sind wir auch manchmal versucht, ähnliche Sünden zu haben oder zu begehen. Wir blicken vielleicht zurück auf das Leben in der Welt. Wir denken vielleicht an die Freiheit, die wir damals hatten, an das freie Gewissen vielleicht sogar. Wir wussten nicht, was verboten war. Und wir denken vielleicht mit einer gewissen Nostalgie an diesen Sachen. Aber das ist ganz schlimm, weil das setzt dem Weg ein Ende. Wir sind dann nicht mehr unterwegs, wenn wir so denken. Wir denken zurück an, woher wir ausgezogen sind. Das war die Sünde der Frau Lot zum Beispiel. Sie konnte im wahrsten Sinn des Wortes die Welt nicht hinter sich lassen. Und das ist etwas, wovor wir uns hüten sollen. Paulus erwähnt eine zweite Sünde während der Wüstenwanderung: Götzendienst. Woran oder worauf bezieht sich dieser Götzendienst? Es ging um die Anbetung des goldenen Kalbes. Das Volk hatte Mose schon tagelang nicht mehr gesehen. Mose war auf dem Berg Sinai, hat das Gesetz von Gott empfangen. Er war 40 Tage lang abwesend und das Volk hatte keine Lust mehr zu warten. Und was machte das Volk? Sagte zu Aaron, auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. 2. Mose 21. Das Volk war dabei, die Befreiung aus Ägypten oder die Führung des Volkes einem Götzen anzuvertrauen. Und die Konsequenzen waren auch schlimm. Als Mose zurück war, forderte er den Stamm Levi auf, Menschen zu töten im Volk. 3000 Menschen starben. Für sie war der Weg fertig. Und nachher schlug Gott noch das Volk. Ja, und heute können wir uns überlegen, was die Entsprechung dieser Sünde ist. Und ich denke, das ist so schnell passiert, dass wir unser Vertrauen auf weltliche Sachen setzen. Das ist der Sinn eines Götzen. Das ist, wo wir Hilfe suchen, wenn wir nicht mehr wissen, was und wohin. Gerade unterwegs ist es eine große Versuchung in unserem geistlichen Weg zum Ziel hin. Was sind die Götzen heute? Geld. Ja, Geld kann mir helfen, wenn ich nicht mehr weiß, was zu tun ist. Oder Gesundheit kann auch zu einem Götzen werden. Der Computer, das Internet. Oder ich kann kompensieren für meine Not im Alltag im Alkohol. Oder allerlei Sachen. Pornografie ist auch ein sehr starker Götze, um sich irgendwie eine Hilfe zu verschaffen, um die Last der Welt zu vergessen. Das sind alles Sorgen oder Sünden, die uns versuchen können. Die trieben Unzucht während der Wüstenwanderung. Das bezieht sich auf die Sache mit Balak und Bileam. Balak war ein König der Moabiter und wollte gegen das Volk Israel antreten. Er hat erkannt, im Kampf wird es nicht klappen. Er hat keine Chance im Krieg. So ließ er sich beraten von Bileam, und Bileam sagte ihm, ja, lass das Volk sich selber verfluchen lassen. Schick einfach Frauen dorthin und verführe sie zu Unzucht und zum Götzendienst. Es hat funktioniert. Und Paulus erwähnt, dass 23.000 Menschen deswegen gestorben sind. Stellt euch mal vor, ihr seid in diesem Volk und plötzlich gibt es eine Party. Ja, genial, da sind Frauen da und du kannst die Last des Alltags vergessen. Und viele Menschen aus dem Volk Israel sind in diese Falle gefallen. Und das ist verständlich, wenn ihr den ganzen Tag nur einfach die Wüste um euch herum habt. Und plötzlich gibt es etwas Neues, Abwechslung. Und noch, diese Frauen haben sicher Alkohol mitgebracht und etwas Feines zu essen. Und schon ist es passiert, schon gibt es diesem Weg ein Ende. Ihr seid nicht mehr bereit, vorwärts zu sehen aufs Ziel. Ihr seid angekommen. Ja, bei diesen Frauen ist es so nett. Und man kann sich da einrichten. Ja, wieso sollte man noch bis ins verheißene Land laufen durch diese öde Wüste? Und das ist eine Sünde, die uns auch heute im Alltag eine große Versuchung sein kann. Die Sinne haben eine große Kraft. Gott hat sie uns gegeben. Er weiß, wie kräftig sie sind. Aber er weiß auch, in welchem Rahmen sie zum Guten gebraucht werden. Und es ist eine große Verantwortung, die wir haben in Christus, dass wir diese Sinne in Schach halten. Nicht, dass wir ihnen freien Lauf geben, vor allem wenn Versuchungen da sind. Weil gerade diese Versuchungen können so stark sein, dass sie uns vom Weg zum Himmel hin abhalten. In der Wüstenwanderung versuchten gewisse Menschen im Volk Christus. Ja, die kannten Christus nicht. Wie konnte es geschehen? Christus war dem Volk Israel in der Wüstenwanderung noch nicht bekannt. Worum ging es? Das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Sie stellten die Führung des Volkes in Frage. Und sie sehnten sich auch wieder nach Ägypten zurück. Es ging nicht mehr um den Weg, nicht mehr um das Ziel. Die wollten einfach eine andere Führung. Jemand, der ihnen vielleicht ein bisschen mehr Freiraum geben würde. Und die Konsequenz war wieder schlimm. Wieder starben Menschen. Und dieses Mal wegen Schlangen. Schlangen, die das Volk oder viele im Volk bissen. Diese Menschen starben und für sie war der Weg auch fertig. Sie kamen nicht ans Ziel. Und heute haben wir auch diese Versuchung. Wie oft möchten wir gern, dass Gott unseren Willen macht? Wir stellen uns vor, dass Gott sozusagen nach unserer Pfeife tanzen sollte. Und das kann nicht sein. Vor allem, wenn wir unterwegs sind. Weil es ist klar, wir brauchen eine Führung. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, wohin der Weg gehen soll. Und wenn wir nicht mehr bereit sind dazu, dann sind wir in großer Gefahr, dass wir nie ans Ziel ankommen können. Die fünfte und letzte Sünde während der Wüstenwanderung, die Paulus erwähnt, ist das Murren. Murren ist oft ein Thema gewesen in der Wüstenwanderung. Aber besonders heftig war es bei der Rückkehr der 12 Kundschafter. 2 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten gingen 12 Kundschafter das Land Kanaan anschauen und begutachten. kamen zurück, zwei waren begeistert, oder alle waren begeistert. Schönes Land, aber zwei meinten, man kann es doch erobern mit der Hilfe Gottes. Und zehn sagten, vergiss es, die Leute dort sind viel zu stark und wir haben keine Chance, wir sollen es gar nicht anfangen oder gar nicht daran denken. Und wieder gab es Konsequenzen. Gott schlug einige im Volk, die zehn Kundschafter, die dagegen waren, die Eroberung des Landes in Anspruch zu nehmen oder in Angriff zu nehmen, starben. Und viele sonst im Volk starben. Und die größte Strafe war, ja, wenn ihr jetzt nicht in dieses Land eingehen wollt, dann wird der Weg verlängert um 38 Jahre. Ein Umweg von 38 Jahre. Es wäre nicht nötig gewesen, wenn diese Menschen Gott vertraut hätten. Aber sie haben sich dazu nicht entschieden. Sie haben gesündigt und da war die Strafe heftig. Und heute ist es auch bei uns oft eine solche Versuchung, dass wir uns gegen den Weg oder gegen die Mittel, die Gott für uns gewählt hat, sperren. Wir haben unsere Vorstellungen. Wir stellen uns einen einfachen Weg, einen ebenen, glatten Weg, wo wir ohne Problem vorwärts kommen können. Aber vielleicht hat Gott andere Vorstellungen. Und wenn wir nicht bereit sind, die Vorstellung Gottes anzunehmen, wenn wir murren, dann setzen wir uns auch in große Gefahr. In Gefahr, dass wir gar nicht ans Ziel ankommen werden. Ja, viele Menschen sind während der Wüstenwanderung gestorben. Paulus schrieb im 1. Korintherbrief 10, Vers 5, an den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Das ist eine ernüchternde Schlussfolgerung von dieser Wüstenwanderung. An den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Und diese Tragödie, dieser Tod von vielen Menschen ist auf ihre Sünden zurückzuführen. Aber wir sollen auch vorsichtig sein. Ich möchte nicht behaupten, dass alle Menschen, die während der Wüstenwanderung gestorben sind, auch verloren waren. Gott wird sie richten in Gerechtigkeit. Wir dürfen nicht ein Pauschalurteil fällen. Aber was wichtig war, das ist der Punkt, den Paulus machen wollte, sie sind nicht ans Ziel gekommen. Die durften nicht die Frucht ihres Weges ernten. Und die Frucht, das war das Ankommen im verheißenen Land. Es mag ganz simpel tönen, aber Gott kann kein Gefallen haben an Menschen, die sich nicht aufs Ziel ausrichten, die nicht unterwegs sind. Wer einfach nicht bereit ist, voranzukommen zu diesem Ziel, kann Gott nicht gefallen. Und das soll uns bewusst sein. Wir sind unterwegs und Gott hat ein Ziel für uns vor. Ja, was können wir lernen aus der Wüstenwanderung für unser Leben, für unseren Weg als Personen, als Christen und auch als Gemeinden? Und ich denke, es gibt sehr viel zu lernen. Erstens, es geht um ein Ziel. Und das können wir nicht genug betonen. Gott wollte das Volk Israel zu einem Ziel bringen. Und er hat sie auch zu einem Ziel gebracht. Und Gott will uns gleicherweise zu einem Ziel bringen. Und dieses Ziel ist uns bekannt aus der Bibel. Aber wir sind noch nicht angekommen. Eigentlich ist niemand an dieses Ziel angekommen, außer Christus. Und das ist auch ein Geheimnis aus der Schrift. Gott wird uns alle gleichzeitig ankommen lassen. Am jüngsten Tag werden wir an der Hochzeit des Lammes teilnehmen. Alle zusammen. Es heißt im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, Vers 13, die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob sind gestorben, ohne die Verheißung empfangen zu haben. Weil Gott noch auf uns warten, damit wir alle gleichzeitig ankommen, wie das Volk Gottes beim Überqueren des Jordan. Und dieses Ziel ist wunderbar beschrieben. Ich möchte darauf hingehen, aus einer Stelle, die auch die Wüstenwanderung als Vorbild hat, im Hebräerbrief, Kapitel 4, Verse 8 bis 11. Und da wird noch klar gemacht, für diejenigen, die es nicht verstanden hatten, die Wüstenwanderung ist ein Weg mit einem buchstäblichen Ziel. Dieses Ziel war, dass die Eroberung des heiligen oder des verheißenen Landes. Aber der Hebräerschreiber sagt, das war nicht das richtige Ziel. Es geht um viel mehr. Es geht um etwas Wunderbares. Ich lese diese Stelle vor, Hebräer 4, 8 bis 11. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach, und da geht es um den König David, der darüber prophezeit hatte, nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Ja, das ist die Idee vom Weg. Der Weg führt zu einem Ziel, und dieses Ziel ist Ruhe. Denn wer in seine Ruhe, in die Ruhe Gottes, angegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams wie in der Wüstenwanderung falle. Das ist unser Ziel, die Sabbatruhe Gottes, dass wir in die Ruhe Gottes eingehen und Anteil haben an seiner Ruhe. Etwas Gewaltiges. Wer ist nicht unterwegs mal gewesen in einer Wanderung und hat sich nicht gefreut, ans Ziel zu kommen und die Ruhe nach der Wanderung zu genießen? Und das ist, was Gott uns verheißt, eine ewige Sabbatruhe in Gemeinschaft mit Gott. Anteil an seiner Ruhe. Was bei der Wüstenwanderung auch sehr wichtig ist, um das Thema Weg zu verstehen, ist, dass dieser Weg kollektiv war. Und das ist uns zum größten Teil abhanden gekommen in unserer Gesellschaft. Wir sind unterwegs einzeln. Ich will einzeln ans Ziel kommen. Aber das ist falsch. Wieso spricht Paulus ausgerechnet von der Wüstenwanderung des Volkes Gottes und nicht von einem Vergleich zu einem einzelnen Person? Er will gerade diese Gemeinschaftlichkeit betonen. Es ist ein kollektiver Weg, und das bedeutet, wir sind alle unterwegs miteinander und wir haben auch Verantwortung füreinander. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Und da geht es wieder um das Thema Wüstenwanderung im Zusammenhang. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Füreinander da sein. Wir sind miteinander unterwegs. Und das weiß ich zum Beispiel vom Militärdienst so gut. Es wurde uns eingeprägt, entweder kommen alle an oder niemand. Oder ihr wartet, bis jemand da ist, der eure Kameraden zum Beispiel behandeln können, wenn sie eine Verletzung haben oder irgendeine ein Unfall. Aber alle zusammen ankommen, ein ganz wichtiges Ziel. Und das betont auch Gott bei der Wüstenwanderung und auch beim Eingang in seine Sabbatruhe. Es kommen nicht Einzelne einfach so nacheinander, nein, alle zusammen. Und da ist auch wichtig, dass wir unsere Vorbilder beobachten. In der Wüstenwanderung hießen sie Mose, Josua, Kaleb, Pinhas. Wir haben auch diese Arten von Menschen unter uns. So wichtig ist es, dass wir sie beobachten und dass wir uns auch zu Vorbildern entwickeln mit der Zeit. Sehr wichtig für unterwegs, dass man einander ermutigen kann. Und entsprechend die Kehrseite, wenn jemand die ganze Gemeinde vom Ziel, vom Unterwegssein abhalten will, ist es eine schwere Sünde. Und in der Wüstenwanderung wurde oft Sünde mit dem Tod bestraft. Nicht nur, weil diese Menschen gesündigt hatten, sondern auch als Schutz für den Rest des Volkes. Da müssen wir uns auch im Klaren sein, wie ansteckend diese Sünden sein können, wenn wir unterwegs sind. Die Sünden, die den Weg in Frage stellen. Ja, unterwegs, das sieht man zu Genüge in der Wüstenwanderung, Gott prüft uns. Prüfungen gehören zum Weg. Das wissen wir auch aus Erfahrung. Wer unterwegs ist, hat mal eine Steigung zu überwinden oder irgendwelche Müdigkeit. Das ist normal. Wieso gibt es das? Ja, ich möchte eine Stelle dazu lesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 6 bis 9. Es geht um die Rettung. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, ohne obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Die Prüfungen sind nötig, damit wir stark werden, damit wir erprobt werden. Und was gibt es Besseres als ein Weg, um gestärkt zu werden? Aber wo es Prüfungen hat, muss man auch mit Verlusten rechnen. Und das zeigt uns auch die Wüstenwanderung. Paulus sagte, wie alle diese Ausgangslage hatten, durch das Rote Meer, unter der Führung Moses, Wunder gesehen, mit Wolken, mit der Wolke geführt durch die Wüste. Das haben sie alles erlebt. Aber trotzdem sind viele abgefallen. Und das zeigt uns, der Weg ist ernst. Es gibt Gefahren. Und man muss diesen Weg ernst nehmen. Natürlich ist es heute nicht anders. Es gibt Menschen, die den Weg aufgeben. Es ist nicht das Ziel Gottes natürlich, aber das muss man anerkennen. Nicht alle kommen leider ans Ziel. Aber es ist nicht das Ziel Gottes, dass jemand verloren geht. Gar nicht. Und ich möchte jetzt zurückkommen auf diesen Abschnitt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Ich habe beim Vers 12 aufgehört. Und Vers 13 wird so oft zitiert. Aus dem Kontext leider. Aber wenn man sich überlegt, dieser Vers 13 spricht vom Weg und spricht von der Wüstenwanderung und vom Weg in Christus, dann erkennt man, wie wichtig diese Verheißung ist, die wir im Vers 13 haben. Ich lese diesen Vers vor, 1. Korinther 10, 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Es gibt Ausgänge. Es gibt die Möglichkeit zu widerstehen. Gott weiß es. Er lässt nicht zu, dass wir über unsere Kräfte versucht werden. Die Wüstenwanderung ist uns sehr hilfreich als Vergleich, weil wir auch erkennen können, Gott hat das Volk zum Ziel geführt. Er hat das Ziel angekündigt, schon Jahrhunderte vorher als Verheißung an Abraham, Isaak, Jakob. Und während der Wüstenwanderung war der Weg klar und das Ziel immer bekannt. Und Gott hat dieses Volk zum Ziel geführt. Das erkennen wir. Und Gott ist treu. Was er für das Volk Israel getan hat, wird er auch für uns tun. Das heißt, dieser Weg, den wir kollektiv jetzt als Gemeinde, als Ortsgemeinden machen, wird zum Ziel führen. Aber wir sind halt unterwegs. Wir sind jetzt Pilger. Wir dürfen uns nicht vom Ziel abhalten lassen. Ich habe mal einen Vergleich gelesen. Wenn man unterwegs ist mit dem Flugzeug, dann kann man einiges an Annehmlichkeiten vielleicht im Flugzeug genießen. Aber wenn man angekommen ist, wer möchte noch länger als nötig im Flugzeug bleiben? Nein, du steigst aus, das ist selbstverständlich, weil du bist angekommen. Und bei unserem Weg ist es auch dasselbe. Wir sind auf dieser Erde nur als Pilger und Fremdlinge, als Beisassen, aber es geht um das Ziel. Und wir dürfen uns nicht verblenden lassen und vergessen, dass wir eigentlich nur für eine kurze Zeit auf dieser Erde sind, unterwegs, und wir sollen uns ja nicht von diesem Weg abhalten lassen. Das Evangelium ist extrem zielgerichtet. Gott ist extrem zielgerichtet. Sein ganzer Plan führt dorthin, dass er uns bei sich haben will im Himmel und Gemeinschaft mit uns haben will. Wir sollen sein Volk sein, er will unser Gott sein. Das ist so einfach. Und dafür hat Gott unglaubliche Bemühungen auf sich genommen. Natürlich vor allem Christus. Christus, der gekommen ist, diesen ganzen Weg vorgelebt hat, ohne Tadel, geradlinig bis zum Ziel, hat sein Leben für uns gegeben, damit wir diesen Weg bestehen können. Und Jesus ist jetzt am Ziel und wird von diesem Ziel kommen, um uns zu holen. Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass wir einen Vater haben im Himmel, der am Ziel ist und schaut, wo wir sind und uns ermutigt, weiterzumachen. Und er wird uns zu sich rufen und nehmen, für die Ewigkeit. Und dann wird der Weg nur eine Erinnerung sein, eine wichtige Erinnerung. Das ist der ganze Plan Gottes. Aber wir dürfen jetzt miteinander unterwegs sein. Ist es nicht wunderbar, dass wir nicht einfach allein unterwegs sind, sondern wir können füreinander schauen, wir können schauen auf diejenigen, die schon mehr Jahre im Glauben hinter sich haben, unsere Vorbilder, wir können andere ermutigen, die vielleicht noch nicht so sicher sind auf ihren Glaubensfüßen, aber alle zusammen wollen wir ans Ziel gelangen, wo Christus schon angekommen ist. Er ist der Beweis, dass es dieses Ziel gibt und dass wir dort einen Platz haben. Amen.